Live in Mixtapes. Hallo, mein Summer Sun.
Hallo, du.
The Boys of Summer sind hier.
Beach Boy, grüß Sie. Wir melden uns heute mit einer Special-Folge, die wir hiermit einleiten möchten. Und zwar wird uns das den ganzen Sommer beschäftigen. Wir haben uns entschlossen, eine Folge zu machen oder mehrere Folgen zu machen zum Thema.
Der Cruel Summer wird eingeleitet. Wir machen keine Interviews mit Intellektuellen, sondern wir erzählen uns spooky Horror-Geschichten. Es ist eigentlich True Crime.
True Crime, ja.
Das ist ja das große Podcast-Ding und das könnte unser Durchbruch werden in diesem Sommer. Wir erzählen uns die traurigsten und tragischsten Tode in der Popmusik. Ich glaube, wenn man Pop- und Rockmusik ist, die Sterbewahrscheinlichkeit ist, glaube ich, schon erhöht.
Ja, das ist ja halt irgendwie das Life in the Fast Lane, ne, muss man sagen. Irgendwie Life alles geschwind erleben und natürlich zahlt man dann Tribut irgendwann einmal. Vielleicht, ne?
Drogen, Exzesse, auch natürlich viele Reisen, wo natürlich die Gefahr, dass man auf diesen Reisen umkommt, bei Unfällen ist natürlich erhöht. Dann ist man ausgesetzt der Öffentlichkeit, wo natürlich dann auch irgendwie Wahnsinnige kommen können und versuchen, einen zu töten. Also es gibt schon mehr Gefahren als in normalen Berufen. Mhm.
Auch die Verfügbarkeit von allem, ne? Kombiniert mit der finanziellen Möglichkeit, sich alles immer zu leisten.
Da kann das Schicksal wie Icarus einen ereilen.
Was mache ich dann damit? Tut mir das überhaupt gut? Und?
Wir werden uns da jetzt so Geschichten erzählen, quasi am Lagerfeuer. Wir sitzen hier, wir haben aufgespießten Marshmallows und wir erzählen uns jetzt Geschichten. Wir machen das nicht nur zu zweit, sondern wir haben einen altbekannten Gast in unserer Serie dabei, den Günther.
Hey, hey.
Du bist unser Lieblingsplattenverkäufer und wir haben mit dir schon über 1993 und 1994 gesprochen. Und in der Folge über 1994 sind eigentlich schon einige Tode angedeutet worden oder erzählt worden. Wir hatten da Jeff Buckley, der ertrunken ist im Mississippi. Wir hatten kurz den Richie Manick, der verschwunden ist. Du hast dann erwähnt, ja, 1995 wird es dann auch interessant, weil da haben ein paar Norweger dann Kirchen angezündet, das hat dir gefallen. Und und daher erzählen wir uns da jetzt zu dritt Geschichten und wir schauen mal, wo uns dieser Sommer hintreibt. Wer beginnt jetzt in unserem schaurigen Reigen?
Lukas. Soll ich das machen?
Ja, bitte.
Bitte mach das.
Ich fange an, weil ja auch der Sommer kommt. Deswegen auch passend mit den Beach Boys. Wobei ich gar nicht über die Beach Boys allzu lange sprechen will, sondern über einen der Beach Boys. Dazu gleich später. Im Oktober 77 hat eine Punk-Künstlerin eine Kritik geschrieben über ein neues Beach Boys-Album, nämlich die Patti Smith. Und hat sich da geoutet als große Beach Boys-Fan-Lady und hat das beschrieben damit, dass man die Beach Boys leicht unterschätzen kann als Band. Dass man hört Beach Boys und denkt dann, woran denkt man? An Surfen, Cars, Girls, weiße Tennissocken. Und in dieser Kritik kommt dann auch vor, dass das nur ein Teil der Beach Boys ist. Dahinter liegt viel Dunkles, viel Gefährliches. Und ja, darum geht es in meiner Geschichte. Und ein bisschen genauer geht es eigentlich um den Schlagzeuger der Beach Boys, den Dennis Wilson.
Ah, der war Schlagzeuger?
Der war Schlagzeuger.
Aber gesungen hat er auch, oder?
Gesungen, ich glaube dann eher später mehr. Also desto spätere Beach Boys Alben wir hören, desto mehr hören wir Dennis Wilson am Gesang. Er war eigentlich der einzig echte Beach Boy. Also man muss dazu sagen, er ist einerseits auch der gut aussehendste Beach Boy, der schönste Beach Boy.
Der war so richtig fescher Bursch.
Das war
der fescheste Beach Boy, das muss man einfach sagen.
Ein fescher Kerl, ja. Zugleich auch der Schwächste.
Warum war er der einzige echte Beach Boy?
Weil er der einzige Beach Boy war, der surfen konnte.
Also
auch, glaube ich, der einzige, der diesen Lifestyle gelebt hat.
Ja, also wenn man sich das anschaut. Der hat ein eigenes Schiff gehabt. Ja,
der Yacht, hat ein eigenes Schiff gehabt.
Also das war wirklich sehr, sehr meeresaffin.
Genau. Und ganz kurz die Geschichte der Beach Boys. Dennis Wilson war Schlagzeuger der Band, bestehend aus den drei Geschwistern. Carl Wilson. Der Carl Wilson war ein guter Sänger, war so ein bisschen die Seele der Beach Boys, eher so im Hintergrund. Der wichtigste war auf alle Fälle der Brian Wilson. Der war Produzent, hat die meisten Nummern geschrieben. Man sagt auch das Genie Brian Wilson. Dann eben natürlich als mittlerer Bruder der Dennis Wilson. Mit dabei war noch sein Cousin der Wilson Brothers, der Mike Love. Das war eher so der Geschäftstüchtige, aber der war nicht so interessant, auch für die Mädels nicht. War bald einmal glatzig und so und blieb eher in dem Fahrwasser von Fun, Cars und Girls und wollte das nie verlassen. Und der fünfte war ein Freund, der Alan L. Jardin. If everybody had an ocean across the USA, then
bushy blonde hairdo, serving USA. You'll catch him surfing at the
inside, outside USA.
Ventura County line.
Mit dem Vater von den Wilsons, mit dem Murray Wilson. Das war, ich habe das mal so genannt, das war so einer der ersten Dämonen von Dennis Wilson oder der ganzen Wilson-Brüder. Der war in den 50er Jahren Fabrikangestellter, hatte eine eigene Firma, verkaufte technische Produkte für die Flugindustrie, für Flugzeuge und das ist zugleich das Gute und das Schlechte, in seiner Freizeit war Musiker und Komponist. Und der hat sich eingebildet, in den 50er Jahren damit berühmt zu werden, damit bekannt zu werden. Und hat auch eine Single veröffentlicht namens Two Steps Sidestep. Und da fand er sogar einen Interpreten, das ist aufgenommen worden, er war aber nicht erfolgreich. Und irgendwie hat ihn dieser Moment verletzt und so weiter angespornt dazu, dass er weiter Musik schreibt. Naja, und wer soll die Musik veröffentlichen, die er schreibt? Früher oder später waren es natürlich seine
Kinder.
Seine Kinder.
Der Klassiker.
Genau, die Boys, vor allem der Brian und der Carl.
Die Kinder müssen ja oft die Träume der Eltern
ausleben. Genau, das ist da genau die Geschichte. Ja. Interessant ist auch, dass Dennis am Anfang nicht dabei war. Also er wurde eher so als unmusikalisch eingestuft. Der Dennis Wilson ist da eher so auf Betreiben der Mutter reingekommen. Also die hat dann gesagt, das geht eigentlich nicht, das ist Familienmobbing, hast nicht irgendwas für ihn. Und dann ist er halt Schlagzeuger geworden, was man halt dann so, was er dann so offen bleibt. Ne? Aber der Vater hat das dann in dem Moment gut gefunden, wo er überrissen hat, dass eigentlich der Dennis der Einzige ist, der Beach Boys, der irgendwie ganz cool ausschaut, der da vielleicht irgendwie seine Fanbase bekommt und der halt dieses Beach Life auch wirklich lebt und hat dann seinen Sanctus dazugegeben. Wobei natürlich die väterliche Liebe war immer noch Fehlanzeige. Also das hat es immer noch nicht gegeben. Also da gibt es Geschichten von körperlichem Missbrauch. Also Murray Wilson, der Vater, hat auch Brian öffentlich gedemütigt und ich behaupte, dass der Vater so sein erster Dämon war. Also die Weichen waren da irgendwie schon bis zu einem gewissen Grad gestellt. Ja. Jedenfalls veröffentlicht die Band namens The Pedal Tones 1961 ihren ersten lokalen Hit. Das war Surfing, die späteren Beach Boys. Und das geht dann so weiter. Also eine Zeit lang ist man relativ erfolgreich mit diesen ganzen Surf-Hits. Es folgt dann Surfing Safari. Es folgt I Get Around. Und in der Zeit, wie gesagt, kann sich der Dennis Wilson da immer mehr in die Band einbauen. Parallel wissen wir das, Brian Wilson wird der große oder das große Genie.
And God only knows what I'd be without.
God only knows what I'd be without.
God only knows what I'd be without.
Interessant auch 67, 66, Warren Pet Sounds veröffentlicht der Vater, was auch so ein bisschen die Brutalität dahinter zeigt, zur gleichen Zeit wie Pet Sounds ein Soloalbum und wollte damit wirklich als Kontrahent der Beach Boys auftreten. Also wollte den Erfolg der Beach Boys entweder auf sich abfärben lassen oder den irgendwie einheimsen. Gibt es tatsächlich ein Soloalbum von diesem Vater? unterm Strich ist es passiert, was wir gesagt haben, der Brian Wilson dreht durch, bleibt für Wochen, Monate im Bett, bewegt sich nicht, bricht das ganze Tourleben ab. Und 73 stirbt der Vater, Dennis Wilson, und Brian Wilson blieben dem Begräbnis fern. Ein bleibendes Vermächtnis gibt es aber, auch vom Vater der Beach Boys, nämlich der Song Breakaway, wo Murray Wilson mitgeschrieben hat. Das will ich kurz anspielen. Breakaway von den Beach Boys, 1969, mitgeschrieben vom Vater. Der erste Dämon ist tot, es folgt der zweite Dämon in seinem Leben. Also nach Brians Zusammenbruch und so weiter bleiben die Beach Boys am Leben. Dennis Wilson und Carl Wilson halten die Beach Boys irgendwie am Laufen und so weiter.
Die treten ohne ihn auf.
Die treten ohne ihn auf. Es gibt dann, glaube ich, ab 69 einen Ersatz für den Brian Wilson.
Brian, der, glaube ich, dann, tritt ganz selten mehr auf.
Er tritt
in der Phase. Also
genau. Er kommt, glaube ich, bis 77 gar nicht dann wieder. Eben mit dieser Platte, wo Patti Smith darüber geschrieben hat, das wird dann irgendwie als Erfolg verkauft. Ja, das ist die eine Geschichte. Was bei den Beach Boys jetzt passiert, ist was ganz was anderes. Dennis Wilson macht eine folgenschwere Begegnung, nämlich im Sommer 68. Da ist Dennis Wilson, das muss man sich auch manchmal vor Augen führen, erst 24 Jahre alt, hat gerade eine Scheidung hinter sich, hat ein Luxusanwesen am Sunset Boulevard, also lebt ein sehr glamouröses Leben. Und im August 68 fährt er im Ferrari von Sam Cooke, kurz davor verstorben. Den hat er sie gekauft, weil man hat ja alles, man kann ja alles, ist ja alles möglich, den Sunset Boulevard entlang und nimmt zwei Autostopperinnen mit. Und er nimmt die mit nach Hause und diese Cinderella erzählt ihm von einem Typen, ihrem Guru, der sie beeinflusst.
Der ein großartiger Musiker sein soll.
Angeblich, das weiß der Dennis Wilson noch nicht, aber das wird ihm jetzt bald näher gebracht. Das war für den ersten Moment alles, sie fahren in sein Haus. Make Love, Not War und so weiter. In der Nacht fährt dann der Dennis Wilson nochmal zurück ins Beach Boys Studio. Es gibt noch ein paar Stunden Aufnahmen und so weiter. Er fährt wieder zurück in sein Haus am Sunset Boulevard und denkt sich, es trifft er wieder die beiden Mädels. Und dann sieht er, dass vor seinem Haus im Schatten wohlgemerkt ein ausgemergelter, dünner Typ sitzt, der ihm zuerst einmal Angst macht und der weiß gar nicht, soll er hingehen, soll er Hallo sagen, was passiert da jetzt? Er hat Angst, dass er ihm wehtut. Geht zu ihm hin und dieser Typ steht auf und sagt, Welcome home, my name is Charlie. Und das wird in der Biografie so ein bisschen in die Richtung gedreht, dass das zum ersten Mal seit langer Zeit ein Moment war, wo ihn jemand willkommen heißt, wo er sich zum ersten Mal zu Hause fühlt. Ja, und er geht auf den zu und er trifft auf den ehemaligen Zuhälter und Gänsefüßchen Menschenfänger Charles Manson. Die beiden freunden sich an. Charles Manson hat zu der Zeit schon eine Entourage von 20 bis 30 Mädchen, wohlgemerkt Freaks. Und was passiert? Die ziehen in sein Haus ein, der Kontakt wird immer enger. Und irgendwann geht es darum, dass der Charles Manson, der sich eben als Guru bezeichnet, sich auch eben als Schatten bezeichnet, damit rausrückt, dass er einen Plattenvertrag will, weil er sich sieht als musikalischer Erneuerer. Also er hat da die Vision, dass er sozusagen als Musiker berühmt wird, bekannt wird, damit Menschen beeinflussen kann. Und es passiert sogar, dass sie gemeinsam einen Song schreiben namens Cease to Exist. Und Cease to Exist heißt auf Deutsch?
Aufhören zu existieren.
Aufhören zu existieren. könnte schon ein Hinweis sein auf alles, was danach kommt. Der Song wird geschrieben. Charles Manson.
Kann man den hören?
Ja, man kann ihn, auf YouTube hören, sogar von Charles Manson eingesungen, in einer ganz rauen Demo-Version.
Man korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch im Kopf habe, aber ist das nicht eine Singles-B-Seite gewesen, die ist komplett umgearbeitet? Verzeihung.
Sehr richtig. Das ist der Punkt. Ja. Dieser Punkt ist folgenschwer. Ja. Also es gibt dieses, ich glaube, man kann auf YouTube auch die Originalversion hören von Charles Manson.
Die mäßig interessant ist.
Mäßig interessant.
Pretty, pretty girl. Cease to exist. Just come and say you love me. Give up your world. Come on, you can't be. I'm your kind. Oh, your kind. I can see. Walk on, walk on. I love you, pretty girl. My life is yours. Yeah, you can have my world. Never had a lesson.
Jedenfalls gibt es eine Aufnahmesession beim Beach Boys Label Brother Records. Und in diesem Zug wird irgendwie klar, dass Charles Manson nicht zugleich Gitarre spielen kann und singen kann. Es wird klar, dass er kein guter Musiker ist. Charles Manson lässt sowas nicht auf sich sitzen.
Ich glaube, das hat er anders gesehen. Er
zückt ein Messer während der Aufnahme und hält das Messer dem Studiotechniker Terry Melcher an die Kehle. Ja? Und droht ihn damit umzubringen. Ja, jetzt haben wir auf der einen Seite diesen Terry Melcher, der hat damals schon Doris Day produziert, er war Produzent der Birds, ganz aktuell, also wirklich ein Profi. Auf der anderen Seite haben wir Charles Manson, der der Freak ist, der nicht Gitarre spielen kann. Und natürlich wird das gemeinsame Album mit Charles Manson abgelehnt. Oh Wunder. Ja. Manson war verärgert, besucht, das war glaube ich typisch Charles Manson, dass wenn ihn jemand geärgert hat, hat er begonnen diesen Typen zu stalken. Also kommt mitten in der Nacht, läutet an, lässt diesen Terry Melcher vor die Tür bitten und hört nicht auf damit. Es geht immer, immer weiter. Ja. Und dann kommt Terry Melcher, flüchtet vor diesen Stalking-Angriffen nach Malibu im Jahr 1969. Und wer bezieht das Haus von Terry Melcher?
Polanski und Tate.
Sehr gut, genau. Der Regisseur Roman Polanski und seine Ehefrau Sharon Tate beziehen das Anwesen von Terry Melcher. Ja. Zur gleichen Zeit, hast du schon gesagt, schreiben die Beach Boys diesen Song Cease to Exist um. Aus dem Song wird der Titel Never Learn Not to Love. Eben war eine B-Seite, glaube ich, von Bluebirds Over the Mountain, glaube ich. Ja. Und der springende Punkt ist, Charles Manson erhält keinen Song-Credit.
Flippt dadurch komplett aus, ja, und fühlt sich komplett betrogen, genau, und verraten, ja, und, genau, und ärgert sich natürlich maßlos, wie kann man sein Meisterwerk, genau, ja, von Cease to Exist zu sowas Banalen umarbeiten.
Der,
ja,
große Erneuerer, der große Reformer, der ist. Ne? Dennis Wilson hat ihn bestohlen. Hör mal kurz rein, Song Never Learn Not to Love, der umgearbeitete Charles Manson Song der Beach Boys.
Cease to Exist.
Song mit Folgen. Ja? Und nämlich Dennis Wilson hat eine Vorahnung. Ihr merkt langsam, dass das Charles Manson, dass der nicht alles so abbrennt, wie es eigentlich sein sollte. Flüchtet immer wieder aus seinem Haus. Wie gesagt, wird dann auch von Charles Manson gestalkt. Eines Tages kommt der Charles Manson, klopft an die Tür und sagt, gib mir all dein Geld, ich kidnappe deine Tochter zum Beispiel. Solche Sachen waren das. Ne? Eines Tages wird Dennis Wilson munter und merkt, sein Klavier steht nicht mehr an der gleichen Stelle wie vorher. Ja? Solche Sachen. Eine Geschichte gibt es mit schwarzen Figuren in seinem Schlafzimmer, die da plötzlich irgendwo hingestellt wurden. Ja, also das alles natürlich beeinflusst ihn sehr und ist vielleicht auf Charles Manson zurückzuführen. Ja. Jedenfalls, kurz darauf passiert die Sache, die, glaube ich, die meisten von uns wissen. Es kommt zu den Massenmorden der Manson Family. Und zwar natürlich im ehemaligen Anwesen von Terry Melcher. Ganz bekannt natürlich der Mord an der Sharon Tate. Damals die schönste Frau Hollywoods, die schönste Frau der Welt, Schauspielerin, Stilikone der 60er, im 8. Monat schwanger und 5 weiteren Freunden, die ermordet werden, erstochen worden.
Warum eigentlich gerade die? Was hat er gegen die gehabt?
Na, gar nichts.
Ich glaube, er hat gar nichts gegen die gehabt. Ich glaube, es ist irgendwie so eine Verbindung aus, also vor allem die Geschichte eben, dass das Haus war, in dem dieser Typ wohnt, der ihn musikalisch abgelehnt hat.
Es geht nur weiter. Ja. Es gab vor den Tate-Mördern, gab es
Die waren am Tag danach, genau.
Sie wollten auf jeden Fall irgendwie eine Mordserie mit einer anderen quasi kaschieren und genau. Letztendlich jemand Schwarzen in die Schuhe schieben. Dahinter
steckt das große Projekt Hält das Geld da.
Zufällig gewählte Personen, ja. Die eigentlich unterm Strich...
Aber das ist zufällig jetzt wirklich quasi in dem Haus passiert, wo der gewohnt hat, der ihn
abgelehnt
hat.
Aber die Personen, ne? Glaube ich, waren wirklich, es wäre egal, glaube ich, wer da jetzt drin gewesen war. Ja,
genau.
Das ist Bizarre dann, ist ja...
Also er wollte damit ein Symbol setzen.
Das der Polanski ja eigentlich, ich glaube, 1 oder 2 Tage vorher weggeflogen
genau,
ist.
Genau,
ja.
Genau.
Ja. Und die hochschwangere Sharon Tate war logischerweise zu Hause.
Er hat angeblich gesagt, vor dem Mord an Sharon Tate und ihren Freunden, es wird Zeit für Helter Skelter, macht was Hexisches. Das war sein Auftrag. Man muss auch sagen, dass Charles Manson nie an einem Mord betätigt war. Also er hat sich immer rausgehalten. Er war dann bei den Morden am Tag danach, die du angesprochen hast, war er kurz anwesend, hat sich immer kurz davor vertschüsst, weil er wollte natürlich nicht damit...
Persönlich hat er nie was gemacht, ja, genau. Ohne dass ich jetzt diesen Charlie Manson verteidigen will, aber er persönlich hat nichts gemacht, er war grundsätzlich der Anstifter. Ja. Ich glaube, der Charlie Manson war in Wirklichkeit ein richtiger Drecksack.
You've got it stuck in your brain that I murdered somebody. What do you want to call me a murderer for? I've never killed anyone. I don't need to kill anyone. I think it.
You don't feel guilty at all.
There's no need to feel guilty. I haven't done anything I'm ashamed of. Maybe I haven't done enough. I might be ashamed of that, for not doing enough, for not giving enough, for not being more perceptive, for not being aware enough. Maybe I should have killed 400 or 500 people, then I would have felt better. Then when I felt like I really offered society something. You know, if I wanted to kill somebody, I'd take this book and beat you to death with it, and I wouldn't feel a thing. It'd be just like walking to the drugstore.
Er hat ja das Programm Helterskelter gehabt. Ne?
Mit Helterskelter spricht Charles Manson, Hitler-Fan, bezeichnet ja prinzipiell einen apokalyptischen Rassenkrieg, in dessen Zug die People of Color und die Pigs, die Reichen, quasi ausgelöscht werden sollten. Ja, deswegen haben wir auch dieses Wort Pigs nochmal an der Haustür, George Harrison-Song vom Weißen Album.
Have you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies, life is getting worse. Always having dirt to play around in. Have you seen the bigger piggies in the starched white sheds? You will find the bigger piggies stirring up the dirt. Always have clean sheds.
Und die Reichen waren eben nichts anderes als Hollywood. Ja, und da hat er mit Polanski, du sagst doch, warum gerade die, mit Polanski, Sharon Tate und Co., das war so, also er hat da irgendwie 2 Fliegen auf einen Schlag.
Ja, das war das It-Paar, ne? Das war schon was damals. Ne?
Genau. Ja. Problem dahinter ist, dass Dennis Wilson immer die Geschichte im Hinterkopf behielt. Also Zeit seines Lebens war er derjenige, der Charles Manson die Tür geöffnet hat zu diesem Jetset, zu Hollywood. Ja? Und das ist eine Sache, die, glaube ich, nie wirklich überwunden wurde. Ne? Also Manson wollte ja anschließend die Taten den Schwarzen in die Schuhe schieben. Ja? Also einerseits die Pigs besiegen, die Reichen besiegen, Andererseits wollte er damit dazu aufrufen, dass Weiße wieder zu einer Art von Lynchjustiz greifen. Ne? Also selber sozusagen das Messer in die Hand nehmen und sich quasi an den Schwarzen rächen für all das. Und damit hat er sozusagen all das auf einmal, ja, unter einen Hut gebracht, wenn man so will. Ne?
Die Idee von Manson war, sie verkriechen sich in die Wüste in einer Höhle, ja, warten das ganze Gemetzel ab. Ja, weil seine Idee war, dass halt die Schwarzen dann letztendlich das gewinnen, aber in seinem wirren Kopf hat er halt gemeint, dass die Schwarzen dann, wenn die Weißen wieder aus der Höhle rauskommen, die brauchen, wenn die einer sagt, was sie zu tun haben. Ja. Mhm. So in die Richtung. Ja. So viel zum Charlie Manson. Ja.
Ach so, der dachte, die Schwarzen gewinnen dann den Krieg, klar. Weiß gegen Schwarz, und sicher. Er wird dann als letzter Weißer der
König. Quasi, ja. Das war ja das Bizarre an der Sache. Die haben sie dann zurückgezogen, ich weiß es nicht genau mehr wo, ich glaube irgendwo zur Richtung Wüste, ja. Und dort wollten sie das Ganze aussitzen. Ne?
Du, und waren nicht diese, die dann die Morde begangen haben, waren das immer Frauen? Oder
meist, waren Männer dabei. Ich glaube, da war der... Ja.
Die Atkins, Susan Atkins ist sehr bekannt, die hat, glaube ich, die Sharon Tate auch ermordet. Es waren, glaube ich, überwiegend Frauen.
Er hatte ein Talent, ja, junge, alleinstehende, herumziehende Frauen, ja, aufzugabeln, die vermutlich, und das bin jetzt wieder nur ich aus dem Gedächtnis, eher aus schwierigen Familienverhältnissen kommen sind. Ja. Ich glaube, ja, das Orge ist an solche Typen wie Manson. Ja. Und da gibt es ja einige, speziell in der amerikanischen Geschichte, ja, dass das sehr charismatische Leute sind.
Nein, ja, sicherlich, ja.
Die
und was ich glaube,
die eine Eigenschaft haben, die ich nicht verstehe. Ja. Also,
warum das auch beim Dennis Wilson so gut geht. Ich glaube, er war so eine Art Ersatzpapa heute noch. Ne?
Definitiv. Viele,
das war ja bei ihm genauso, deswegen die Geschichte mit dem Murray davor. Er hat immer Gefühl vermittelt, das, glaube ich, er vorher noch nie gekriegt hat.
Ich glaube, dass der Dennis Wilson letztendlich, wer bin ich, um das zu beurteilen, ich kenne ihn nicht und so weiter, aber ich glaube, dass das im Grunde ein bisschen ein depressiver Typ war. Auch schon vorher vielleicht.
Der große Schnitt war schon dann die Geschichte mit Manson.
Nein, definitiv, die hat ihm sicher das Genick gebrochen. Ja, aber ich glaube, dass der ein bisschen melancholischer war. Ja. Glaube auch, und jetzt, ich meine, nochmal, der war verdammt jung, ja, 24 ist eigentlich blutjung im Leben, ja, hat viel erreicht, war unendlich reich für damalige Verhältnisse, ja, und hat einfach irgendwie versucht, sein Leben zu leben. Nicht? Und wenn du dann an so eine Person wie den Manson kommst, ja, bist du komplett überfordert, weil...
Also wenn man sich durchliest, war er irgendwie so suchend, der Dennis
Wilson. Ja, suchend, ne? Ist ein schönes
Wort. Der Brian war der Musiker quasi. Ne?
Ja,
also der Vater war nicht vorhanden. Am nächsten Tag, nach den Morden an Sharon Tate, schlug die Manson-Family wieder zu. Und zwar wurden Lina und Rosemary LaBianca ermordet, ein italienisches Supermarktbesitzerpaar, aber auch, die haben auch eine Edelboutique parallel dazu geführt.
Establishment.
Genau, Establishment, also der Mord an den Pigs ging da irgendwie weiter. Es wurde wieder mit Blut an die Wand geschmiert, Death to Pigs, Rise und natürlich Helter Skelter, diesmal mit Rechtschreibfehler, also Helter Skelter mit EA, Helter Skelter, warum auch immer. Rechtschreibmäßig waren sie, glaube ich, nicht auf der Höhe. An die Kühlschranktür mit dem Blut, Lino LaBianca hatte noch in seinem Bauch eine Tranchiergabel stecken und war natürlich sämtlich aufgeschlitzt. Ja.
Also wurden die alle erstochen und nicht erschossen?
Ja, alle erstochen. Alle, nein, also Blut spielt, glaube ich, eine gewisse Rolle. Ne?
Und das waren eher wirklich sehr, sehr messerfixierte Leute. Ja. Und ich meine, ekelhaft, eigentlich wirklich ekelhaft. Ja. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide.
go back to the top of the slide, and I stop and I turn and I go for a ride, and I get to the bottom and I see you again.
Zurück zum Helden unserer Geschichte, eigentlich zu Dennis Wilson. Also eigentlich kann Dennis Wilson jetzt irgendwie entspannt sein. Ja, also irgendwie sein
ich habe noch eine Frage, weil Charles Mason kommt ja vielleicht nicht mehr vor, oder?
Doch.
Also
1970.
Aber der war ja jetzt auch Musiker. Hat er irgendein gutes Lied ausgeschrieben?
Nein.
Ich wage mal eine These, ja, und das ist wirklich eine gewagte These. Ja. Hätte man den Mason vielleicht einfach ein paar Platten finanziert, ja, und dann hätte er vielleicht nicht so ein Blödsinn dran. Man weiß es nicht. Ja.
1970 veröffentlicht die Beach Boys eben ein wirklich gutes Album. Das kann ich jedem nur empfehlen, eben Sunflowers. Dream Pop und so weiter. Wirklich ein tolles Album. Und auf dem Cover sieht man die Beach Boys zu sechst, wieder mit Brian Wilson und dem Brian Johnston, der ihn da quasi irgendwie so ein Multi-Instrumentalist, der ihn live ersetzt hat. Und auf diesem Cover wollten die Beach Boys was aussagen. Man sieht da jeden Beach Boy, also sie liegen da irgendwie im Gras, einer steht, einer sitzt. Alle sind umringt von ihrer Familie, also von ihren Kindern. Alle bis auf Dennis Wilson. Der wollte gar nicht hin zu dem Covershooting.
Dem ging's nicht gut.
Er schafft es irgendwie zum Covershooting und er lümmelt da irgendwie so herum. Also er schaut da ins Nichts und ist ein bisschen abwesend, während die anderen, dass er irgendwie sein ein bürgerliches Bild von Familie und so weiter da irgendwie zelebrieren. Und also man kann da, glaube ich, irgendwie feststellen, dass ihn der Charles Manson da verfolgt halt psychisch. Ja? Noch ganz kurz zum Charles Manson, also er wurde 1971 eigentlich zum Tode verurteilt, ja, hat dann das Glück gehabt, dass genau in diesem Jahr in Kalifornien die Todesstrafe aber ausgesetzt wurde und das wurde in lebenslang umgewandelt.
Der lebt noch?
Nein, der ist 2017 ist er dann gestorben.
Was?
Mhm. Ja. Ich weiß
Krebs,
nicht, woran
er gestorben
ist. Ich weiß nicht. Seine ganzen Jünger, die ganze Manson-Family hat ihn noch lang verteidigt, also auch noch nach der Verurteilung, alle waren noch für ihn. Wollten ihn da irgendwie, ich glaube nicht rauskicken, aber irgendwie entlasten bis zu einem gewissen Grad. Warum die dann im Endeffekt dann, warum die verhaftet wurden, die ganze Manson-Crew, das war, weil die irgendwie dann, die haben irgendwas auszünden, irgendeinen Müllbehälter und darauf wurden sie einfach nur vernommen und während der Vernehmung hat eine von diesen Groupies damit angegeben, dass sie dabei war, wie sie eben Sharon Tate ermordet haben. Ja, und aus der ganzen Geschichte ist dann eben diese Verurteilung entstanden.
Achso, die sind zufällig geschnappt.
Die wurden zufällig geschnappt, eben aufgrund, weil sie da was in Brand gesteckt haben. Und dann hat eine halt zu viel geplaudert.
Herrliche blöde Geschichte. Ich meine, das wird jetzt bizarr, aber theoretisch, ja, wenn die dicht gehalten hätten, war das wahrscheinlich bis heute nicht aufgeklärt.
Oder wären es Kürzer im Heben gesessen dann auch, ne?
Ja, was auch immer.
Der
ganze Manson-Prozess ist auch eine bizarre Geschichte, wiederum in sich. Ja. Also dieses ganze Thema Manson ist ein bizarren Zwischenfälle fast nicht zum Übertrumpfen. Allein nicht die Tatsache, dass er sich dann das Hockenkreuz in die Stirn geritzt hat oder tätowiert hat. Ich weiß es nicht mehr, was er genau gemacht hat. Ja. Aber auch während des Prozesses. Das
angeblich irgendwie eingebrannt.
Ja, also dieser ganze Ding ja, ist ein Haufen gequirlter Scheiße, die aber einfach so bizarr ist. Ja. Von Anfang bis zum Schluss eigentlich. Die Sorge ist, dass eher in der US-amerikanischen Kultur der Manson einfach seinen Fußabdruck hinterlassen hat. Ja. Der Charlie Manson, wenn ich jetzt ehrlich bin, den haben wir in den 80er Jahren bis durchaus wieder 90er Jahre, der scheint immer wieder auf. Ja. Was für mich das Gänsefüßchen, interessant Gänsefüßchen, ja, ist halt, dass halt speziell der Manson in dieser Popkultur seinen Fußabdruck so hinterlassen hat. Ja.
Marilyn Manson hatte ich ja benannt. Das ist ja, bekannt,
Marilyn Monroe, dass Charles Manson, ja, und Manson provoziert da drüben immer noch. Ja, und der Manson ist so quasi der Antichrist und der gefährlichste Mann. Ja. Es gibt halt einfach, und Manson war halt eine extreme Persönlichkeit, ja, der sinngemäß eigentlich relativ wenig Freiheit in seinem Leben genossen hat, ja, aber den Rest, der war eigentlich das Großteil seines Lebens nur hinter Gittern. Und ich glaube, das war die einzige Welt, die er kennt hat und die er jetzt recht gefunden hat. Ende Manson, würde ich sagen.
Ich würde gern jetzt, wenn wir gesprochen haben über Sunflower, das Album 1970, wo es eigentlich gut laufen hätte können für Dennis Wilson, mein Lieblings-Dennis Wilson-Lied spielen, nämlich den Song Forever. Laut Brian Wilson, the most harmonically beautiful thing I've ever heard. It's a rock'n'roll prayer, sagt er Brian Wilson über das Lied seines Bruders Dennis Wilson.
Also das hat Dennis Wilson geschrieben?
Geschrieben und gesungen und Brian Wilson kniete vor ihm.
If every word I said
not talk forever. I asked the sky just what we had. It shone forever. If the song I sing to you could fill your heart with joy, I'd sing forever.
Langsam, langsam geht's bergab. Also ab 75 gibt es den großen Bruch in den Beach Boys. Ja, es gibt die Wilson-Fakultät, so quasi. Ja. Die haben sich überlegt, wie kann man weiter irgendwie relevant bleiben? Wie kann man was machen, was interessant bleibt? Es gibt auf der anderen Seite eben die Mike Love Al Jardine-Fakultät, die ist immer noch so quasi auf, wir machen jetzt Tourneen, finanzieren uns weiter durch die ganzen Hits, die wir kennen, Surfing USA und so weiter. Und da irgendwie entsteht da langsam ein Bruch. Und bei Dennis Wilson entsteht so eine Art von Paranoia. Ja, natürlich verursacht durch Wodka, Kokain, all das, was er sich da jetzt anscheinend alltäglich irgendwie zu flößt und was er sich gibt. Und Mike Love wird zu einer Art Ersatz Charles Manson. Also bei Konzerten war es immer so, dass das, sich Dennis Wilson eingebildet hat, dass der Mike Love bei seinen Nummern bewusst falsch singt und irgendwie was Schlechtes tut und das irgendwie overtrockt und so weiter. Das Ganze hat dann darin irgendwie den Höhepunkt gefunden, dass während eines Konzerts der Dennis Wilson ihm den Schlagzeugstick von hinten auf dem Schädel gefetzt hat, ihn abgeschossen hat und dann hat der Mike Love ins Mikrofon gesagt, you wanna meet me offstage? Und dann sind die da irgendwie seitlich hingegangen, aber noch sichtbar fürs Publikum und haben sie da einen Fistfight gegeben, haben sie da wirklich ordentlich gegenseitig da bedient. Dennis Wilson hat gewonnen, die sind zurück und haben das Konzert weitergespielt.
Das könnte zwischen uns beiden auch passieren.
Natürlich, es war immer wieder knapp davor. Er war dann leiwand, dass man das gleich wieder ad acta legt und sagt, es war wirklich so, dass der Mike Love sagt, everything is perfect, let's continue.
Also das
war
dann, ich glaube, dass das ein sehr männliches Verhalten ist, ja, dass man Probleme anspricht, im Notfall dann in zehnminütiger Sache ausdiskutiert und nachher wieder auf ein Bier geht. Ja.
Und das wird heutzutage viel zu wenig gemacht.
Zurück zu den Fakten. Mitte der 70er war Dennis Wilson zum dritten Mal verheiratet, kauft sich ein riesengroßes Segelboot namens Harmony, hat eine kreative Hochphase und produziert das erste Soloalbum eines Beach Boy, nämlich das Album Pacific Ocean Blue Dennis Wilson. Und das Interessante an der Sache ist, wenn man sich das genauer anschaut, auf dem Cover, man kann erstens einmal feststellen, er lacht nicht, er schaut ziemlich kriscremig. Und er schaut ein bisschen aus wie sein Dämon Charles Manson. Hat sich da vielleicht ein bisschen was, hat sich da unbewusst vielleicht ein bisschen in diesen Charles Manson verwandelt. Jedenfalls kann man festhalten, er wurde ihn nicht los. Dieses Gefühl von Mitschuld und er macht die Türen auf zu Hollywood, zum Jet Set für Charles Manson, das hat ihn relativ lang beschäftigt. Gutes Album.
Glaubst du, oder ist irgendwie auch durch Interviews oder so belegt? Oder durch
es gibt einen Satz von ihm, wo er gesagt hat, er weiß, mittlerweile wissen es wir auch, er weiß, warum Charles Manson diese Morde begangen hat. Ja, das Ganze aber nicht bezogen jetzt auf Held das Geld und diese ganze Rassentheorie. Er hat immer gesagt, er weiß, warum Charles Manson das getan hat, er wird es irgendwann sagen. Ja. Soweit kam es nie, weil er verstorben ist. Also es gab dann von ihm kein Interview mehr zu Charles Manson, er hat nur einmal gesagt, ich werde das irgendwann einmal alles darlegen. Also schon so ein bisschen, dass er damit gehadert hat, dass er dafür mitverantwortlich war, dass das passiert ist. Ich werde es irgendwann mal sagen und das hat er halt irgendwie nach hinten gedrängt. Vielleicht wollte er sich auch nie dazu äußern. Ja, also da fehlt so ein letztgültiges Statement von ihm, fehlt auf alle Fälle. Ja. Jedenfalls, auf diesem Album 77, das war so eine Art kreative Hochphase, Gutes Album, wird jetzt relativ als Klassiker gehandelt. Und er hat dieses Schiff sich gekauft, alles bestens. Das Beach Boys Studio soll verkauft werden zu der Zeit an die damals erfolgreichste Band aus Amerika, Ende 70er Jahre, das waren, siehst du hier?
Fleetwood Mac.
Yes, genau. Sollte an Fleetwood Mac verkauft werden, kam dann nicht so. Jedenfalls haben sich die alle kennengelernt. Dennis Wilson wollte mit der Stevie Nicks anbandeln.
Wer nicht zu der Zeit?
Ist nichts geworden. Hat sich dann natürlich in die Christine McVie verschaut.
Arsch wäre in Ordnung.
Auch in Ordnung. Und waren ein Paar für eine gewisse Zeit. Ja. Da sagt man auch wieder, das war so ein Problem für ihn, weil Fleetwood Mac, Bigger Than Jesus zu der Zeit, Beach Boys waren ein bisschen out und so weiter, hat ihm vielleicht nochmal so einen Ego-Boost weggenommen.
Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde Rumors einer der besten Popplatten aller Zeiten.
Ja, super. Ja, klar. Die finde ich auch super. Großartig. Parallel dazu, ne, hat er sich in der Hand verletzt, konnte nicht mehr Schlagzeug spielen, konnte nicht mehr gut singen, natürlich von Alkohol, Drogen, die Stimme war ein bisschen weg. Es gibt auch, ein ganz bekanntes Video, kann man sich anschauen auf YouTube, von diesem Frühstückssendung Good Morning America. Da siehst du alle Beach Boys sitzen und alle wirken aufgeräumt und wirken relativ gesund und munter. Und ganz rechts sitzt der Dennis Wilson, der da immer wieder einschläft und fast vom Sofa kippt. Und irgendwie das Traurige an der Geschichte ist, man merkt, wie es den anderen peinlich ist. Ja. Also natürlich, und der hat nicht mehr antworten können, der war einfach nicht mehr körperlich und geistig fähig, da irgendwie zu funktionieren. Trennung von Christine McVie und so weiter, also das alles hat natürlich sein Übriges dazu getan. Ja. Der letzte Höhepunkt war dann 1983. Vorher schon erwähnt, Mike Love, der eigentlich, kann man sagen, irgendwie Hauptsänger der Beach Boys war, aber kein Instrument gespielt hat, also so wichtig war der eigentlich ja gar nicht. Die haben sich ja halt ein bisschen auseinander dividiert, Mike Love und der Dennis Wilson. 1983 kommt es zu einer Hochzeit, nämlich Dennis Wilson heiratet die Tochter von Mike Love.
Ach du Scheiße.
Das heißt, der Dennis Wilson war der Schwiegersohn von Mike Love. War auch nicht gerade berauschend für Mike Love. Plus, die Ehe lief nicht gut. Die Beziehung ging dann bald einmal flöten. Im November 83 gibt es dann das letzte Ultimatum der Band an Dennis Wilson. Entzug oder Rauswurf. Er hat dann versucht, da irgendwie das nochmal zu schaffen. Immer wieder Therapieversuche und so weiter. Und ein letzter Therapieversuch hat stattgefunden im Dezember, Ende Dezember 1983, eben in Santa Monica. Ich glaube, er war privat nie weit weg von Santa Monica. Also es war irgendwie so sein Beach und Surf. Also er war immer noch sehr, sehr mehr affin.
Ich war mal in Santa Monica. Ja. Es ist wirklich eine schöne Gegend. Ja. Ich verstehe, dass man da nicht weg will. Ja. Ja. Weil das ist Kalifornien eingedampft quasi. Ja.
Krankenhaus kommt es dann noch zu einer Schlägerei mit einem Freund seiner Nachfrau, der Tochter von Mike Love, und er verlässt dann die Therapieklinik, überlegt, was er machen soll, ruft einen Freund an, der ebenfalls ein Schiff besitzt, nämlich genau das Nachbarsschiff sozusagen von ihm, von seinem Schiff, wo er damals geankert hat, mit dieser Harmony, mit diesem großen, wunderschönen Segelboot, das er verkaufen hat müssen Ende der 70er Jahre. Irgendwie zieht es ihn da aber noch magisch hin. Und er sagt, kann ich bei dir übernachten und hin und her, weil er war damals auch eigentlich ein Obdachlos, aber er hat keine fixe Bleibe gehabt jedenfalls. Also er hat immer bei Freunden übernachtet und so weiter. Geht dann dorthin und natürlich sauft er sich an, also wieder die ganze Mixtur aus Wodka und Co. und so weiter. Und beschließt dann, am 28. Dezember tauchen zu gehen. Bis oben hin sternhagelvoll natürlich. hat er angeblich noch die Anwesenden, den Bootsbesitzer, die Verlobte des Bootsbesitzers, seine neue Freundin, weil die hat er schon, also eine neue Freundin gab es da schon wieder, hat die da irgendwie noch irgendwie mit Schmäh am Laufen gehalten, hat da irgendwie noch Schabernack getrieben und ging tauchen und wollte angeblich dort dann Sachen sozusagen rauftauchen, die er vor 3 Jahren im Streit mit seiner damaligen Frau, das ist wieder ganz andere, aus dem Boot geschmissen hat. Darunter ein Hochzeitsalbum, Silbermünzen, eine Werkzeugkiste war dabei, glaube ich. Und taucht und macht Späße hin und her, holt Luft und holt einmal Luft, holt noch einmal Luft und holt quasi dann nie wieder Luft. Und er trinkt dann in dieser Marina.
Also ist ohne Ausrüstung getaucht?
Ohne Ausrüstung, einfach so wie er war, weil er ein guter Schwimmer war, eigentlich immer relativ durchtrainiert. Also man hat nicht damit gerechnet, dass der im Meer sterben wird. Ne? Dennis Wilson war damals 39 Jahre.
Das Meer hat ihn zu sich genommen.
Es ist fast ironisch. Oder?
Ironisch. Es gibt noch eine Reaktion von Charles Manson, der wurde damit konfrontiert, dass Dennis Wilson gestorben ist. Charles Manson hat gesagt, Dennis Wilson was killed by my shadow because he took my music and changed the words from my soul. Der lebt immer noch in dieser Endlosschleife Musikerrevolution.
Mehr hat er nicht gehabt.
Mehr hat er nicht gehabt. Was bleibt über?
Die Werkzeugkisten im Meer.
Jeder, der noch nie eine Werkzeugkiste im Zug ins Meer gehabt hat, werfe den ersten Gabelschlüssel.
Nein, es bleibt über. Nö, er wurde schließlich mit dem Meer vereint. Vielleicht war es besser so.
Nö.
Vielleicht wurde er dort, vielleicht war er so glücklich unter Wasser, dass er nicht mehr rauf wollte.
Vielleicht, wenn es eine Todesart gegeben hätte, die ihm am ersten Tag hätte, wäre es das gewesen. Ne? Aber irgendwie sind das schon die Geschichten, die ihn verfolgt haben. Also, wenn man sich das so anschaut, diese ganze Charles Manson-Sache, die hat ihn jedenfalls nicht mehr losgelassen. Ne?
Naja, das hat ihm halt irgendwie.
Ja, muss man, ich meine jetzt ganz ehrlich, sind wir ganz ehrlich, das verfolgt dich sicher. Du gibst da wahrscheinlich indirekt eine Schuld an Sachen, dass du das eigentlich nicht verantwortlich bist. Aber wenn du denkst, dann hätte ich nicht, ja. Wäre vielleicht nicht. Was wahrscheinlich eher Blödsinn ist, ja.
Na, ich schaue da gerade dieses Cover an von diesem Solo-Album. Das ist. Ja, so schaut ein Depressiver aus. Also irgendwie hat es offenbar den Downward Spiral nach unten alles beschleunigt.
Ja. Aber ja, zu der Zeit angeblich gut drauf war. Aber was wissen die Medien schon? Was wissen die Leute schon?
Ja, die Wahrheit ist wissen wir besser, wenn wir uns das Bild anschauen.
Ja, vielleicht hat aber auch der Fotograf gesagt, Dennis Loch nicht. Ja, ich meine, wir wissen es eigentlich.
Na, innen drin schaut er wieder sehr cool aus, der Loch da und so weiter. Bedankt sich fürs Hören, da wirkt er wieder sehr menschlich. Eine Sache möchte ich noch erwähnen. Auf dem Album, also auf das Album hätte auch ein Titel kommen sollen namens Holy Man. Der hat es damals nicht geschafft, weil es der Dennis Wilson nicht zusammengebracht hat. Der hat keine Lyrics geschrieben dazu. Ne?
Okay.
Das haben sie dann nicht veröffentlicht. Das ist dann 2009 fürs Remaster neu aufgenommen worden von einem Typen, der ganz gut zu Dennis Wilson passt, nämlich von Taylor Hawkins. Ja. Das ist der Schlagzeuger der
Foo Fighters.
Der ja auch schon gestorben ist mittlerweile.
Auch schon gestorben mittlerweile, genau. Und der hat irgendwie die Bänder genommen, einen Text geschrieben, drüber gesungen und so weiter. Und das ist auch... ein sehr hörenswertes Lied, Holy Man, gibt es in der Version von Taylor Hawkins von 2009. Ich würde zum Abschied gerne diese Taylor Hawkins Version von Holy Man spielen.
Gute Geschichte mal. The one